Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du zuhörst. Ich will gerade einsteigen mit einem wissenschaftlichen Bericht, mit einer Studie, die ein Wissenschaftler gemacht hat, die uns gerade direkt mit unserem heutigen Thema einführen soll. Ein Wissenschaftler wollte herausfinden, wie verhalten sich gewisse Kinder in gewissen Situationen. Er hat dazu ein Experiment gemacht mit einem Luftballon. Und zwar ist es darum gegangen, den Luftballon musste man zwischen die Beine nehmen. Man musste dann den beschützen, versuchen anderen ihren kaputt zu machen. Und wer am Schluss noch als Einziger mit seinem Ballon da gestanden ist, der hat gewonnen. Also jeder, der seinen Ballon kaputt hatte, ist ausgeschieden, hat nicht mehr dürfen mitmachen. Und wer den Ballon hatte, am Schluss ganz alleine noch, hat gewonnen. Er hat sich dazu zwei vierte Klassen ausgesucht. Aber die zwei vierte Klassen waren nicht ganz gleich. Zuerst ist er in eine normale vierte Klasse gegangen und hat Spiel erklärt. Und dann ist es losgegangen. Da hat es geklopft und tätscht und da ist ein Ballon kaputt gegangen. Dort ist es drüber und drunter gegangen. Die ein bisschen ängstlicher waren, haben sich sehr schnell zurückgezogen, sind ein bisschen an den Rand rausgegangen oder haben sofort schon fast freiwillig aufgegeben, damit sie nicht unter die Räder kommen. Und als Sieger schlussendlich ist einer dann am Schluss in der Mitte gestanden. Und es war wenig überraschend gewesen, dass es die Person war, der Bursch, wo sowieso immer ein bisschen durch ein rüppelhaftes Verhalten aufgefallen ist. Die zweite Klasse war eine andere Klasse gewesen. Auch eine vierte Klasse, vom Niveau her, also vom Alter her, von den Kindern. Aber es war eine Klasse gewesen mit geistig benachteiligten Kindern. Der Wissenschaftler hat versucht, so genau wie möglich, exakt gleich wie in der ersten Klasse, es nochmal zu erzählen. Den Ballon zwischen den Beinen kaputt machen, wer am Schluss ist, hat gewonnen. Und dann hat sich das Spiel aber ganz anders entwickelt, als er gedacht hat. Er hat dann gedacht, oh, jetzt habe ich vermutlich etwas falsch erklärt. Aber nein, das Spiel hat sich einfach anders entwickelt. Und zwar haben die Kinder nicht verstanden gehabt, der gewinnt, ist der Beste. Sondern die Kinder haben verstanden gehabt, der Ballon ist mein Problem, der Ballon muss kaputt gehen. Und so ist es dann eben gewesen, dass zum Beispiel ein Kind seinen Ballon genommen hat, am Boden abgeknündelt ist, zum anderen hingegangen, aber und der andere konnte draufstampfen. Und dann ist der andere dran gewesen, der hat seinen Ballon genommen, am ersten hingehebt, zack, draufgestampft, kaputt. Und so ist das weitergegangen, bis am Schluss alle Ballons kaputt gewesen sind. Und der grosse Unterschied zwischen diesen zwei Klassen ist eigentlich, dass bei der zweiten Klasse nicht der Mitschüler das Problem war oder der Gegner, sondern der Ballon. Und darum haben schlussendlich in dieser Klasse am Schluss alle gewonnen gehabt, weil alle Ballons kaputt gewesen sind. Jetzt die Frage, wer hat das Spiel richtig verstanden? Wie funktioniert es jetzt richtig? Ich weiss nicht, wie es dir geht an dem Platz, wo du stehst. In deinem Arbeitsumfeld, zuhause, in der Schule. Aber ich bin sicher, dass du etwas von diesen Drucksituationen auch mitbekommst. Das fängt relativ früh an und in der Arbeitswelt spätestens kommst du es voll spüren über. Wer sich nicht durchsetzt, wer sich nicht behauptet, wird auf die Seite gedrückt. Wer will Karriere machen, der muss hinstehen. Der muss sich durchsetzen können. Vielleicht manchmal auch andere auf die Seite drücken. Und wer das nicht kann, wird ausrangiert. Abstellgleis. Und das ist ein unheimlicher Druck. Ein Leistungsdruck. Man muss besser gewinnen, schneller, grösser, weiter. Wenn man allerdings, und so meine ich, ein bisschen kritischer in unsere psychiatrischen Kliniken schaut und all die Burnout-Fälle studiert, frage ich mich doch, ob wir da so auf dem richtigen Weg sind. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sagt uns Gottes Wort aber ganz etwas anderes. Sagt, hey, wer mit Jesus unterwegs ist, wer zu Jesus gehört, wer als sein Nachfolger unterwegs ist, der soll nicht so funktionieren. Der soll nach einem anderen Prinzip funktionieren. Nach einem Prinzip, dass mein Nächster höher ist als ich selber. Das hat nichts mit wichtig zu tun, aber dass ich ihn höher achte als mich selber. Dass ich mich zurücknehme zu seinen Gunsten. Dass ich lerne, ihn im Fokus zu haben, bevor ich mich selber immer zu sehen. Und um genau das Thema geht es in unserem heutigen Text, in unserem Abschnitt im Petrusbrief. Und wir sind jetzt schon ein Zeitchen unterwegs in dem Petrusbrief und wir sind die letzten Mal immer ein bisschen mit dem gleichen Thema unterwegs gewesen. Der Petrus hat immer das Thema vom richtigen Verhalten auf den Tisch gebracht. Er hat immer gesagt, hey, wie sollst du dich verhalten? Und da dabei hat er alles gemessen an etwas, Jesus Christus. Und an dieser Identität, die du darfst haben in ihm. Und er hat gesagt, hey, los, du hast eine Identität und die ist genial in Jesus Christus. Eine Ewigkeitsidentität. Aber sei dir bewusst, mit dieser Identität, wie hier auf Erden mit einem Pass oder mit einem Bürgerschein auch, da gehören Recht und Pflicht dazu. Und er sagt, Pflichten, die zu dieser Identität gehören, die sind ein richtiges Verhalten. Ein Verhalten, wo deren Identität angemessen ist. Es geht am Apostel Petrus in keinster Art und Weise darum, um uns eine Moralpredigt zu halten. Um mit dem Moralischen zu kommen, am Finger drohen und machen und tun. Nein. Ihm ist es viel mehr ein Anliegen. Hey, überprüf dein Verhalten, weil es geht um viel mehr. Es geht nämlich darum, dass wenn du ein richtiges Verhalten hast, Menschen in deinem Verhalten Jesus Christus sehen können. Es geht darum, dass noch mehr Leute sollten dürfen Jesus finden. Und der Petrus steht mit dem Anliegen nicht allein. Das ganze Neue Testament, können wir immer wieder lesen, ist prägt mit dieser Botschaft. Der Paulus auch, er greift es auch immer wieder auf. Aber der Petrus hat es jetzt hier nicht ganz so abstrakt machen. Beim Paulus ist es manchmal so theoretisch, so schwierig vielleicht manchmal auch zu verstehen. Und der Petrus ist wunderbar einfach und doch herausfordernd. Er ist klar. Und er hat darum jetzt ziemlich systematisch aufgezeigt in den letzten Text, im Kapitel 2 und der erste Teil von dem dritten Kapitel, was es heisst in dem Verhalten. Und er hat so von weit angefangen, aussen, und ist immer enger geworden. Er hat zuerst gesagt, hey, schau, als Christ hast du ein Verhalten, wie ist das gegenüber dem Staat? Wie ist dein Verhalten anschliessend gegenüber dem Arbeitgeber? Also, wie verhaltest du dich in deinem Arbeitsumfeld? Und anschliessend hat er noch die Frage aufgeworfen, wie ist denn dein Verhalten in deiner Ehe? In der Familie? Und jetzt zum Schluss kommt er auf den Kern und sagt, so grundsätzlich, es geht eigentlich darum, was für ein Verhalten bezeugst du eigentlich einfach mit deinem Leben? Was ist dein Lebenszeugnis? Von was redet dein Leben? Und um genau das geht es in unseren heutigen Versen. Und es ist eigentlich so wie der Schlusspunkt, das geniale Bucke zum Schluss, wo der Petrus da präsentiert. Und die Verse sind nicht weniger herausfordernd als die, die wir bis jetzt behandelt haben. Und ich möchte gerne den Abschnitt lesen. Ich lade euch ein, die, die ebenfalls eine Bibel zur Hand haben, zum Mitlesen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, werden wir am Anfang die Verse 8 bis 14 anschauen. Ich lese 1. Petrus 3, Verse 8 bis 14. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Taten sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Der Apostel fängt seinen Abschnitt an mit endlich. Endlich aber. Und endlich heisst nicht so viel wie, so, jetzt sind wir endlich am Schluss angekommen, jetzt ist es vorbei. Sondern endlich meint er eher so etwas wie schlussendlich, auf den Punkt gebracht, zum Abrunden, das Finale zusammengefasst, um was geht's. Und auf den ersten Blick sieht es wirklich so aus, wenn man die Verse so ein bisschen auf uns wirken lässt, hey, das ist doch eine Zusammenfassung von all dem, was er jetzt erzählt hat in den letzten Versen. Kannst du im Kapitel 2 nachlesen? Da ist doch so viel Gleiches. Und ja, auf den ersten Blick sieht es wirklich so aus. Aber es unterscheidet sich doch ein bisschen. Und wir möchten uns diesen Versen widmen. Nämlich, für mich ist der Vers 8, der erste Vers, den wir gelesen haben, so etwas wie das Fundament. Der Ausgangspunkt für alles. Der fasst alles zusammen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man den Vers 8 versteht. Und darum werden wir uns auch vor allem dem widmen, dem Vers 8. Der Petrus sagt eigentlich da ganz einfach, tu gut, tu Demut üben. Und beides sind Sachen, die nicht immer nur einfach sind, oder? Gut zu tun, Demut üben. Und mir dünkt, wenn ich so ein bisschen da durchschaue, der Petrus setzt die Messlatte enorm hoch. Wenn ich den Vers 8 ein bisschen anschaue, auf mich wirken lasse, da ist die Messlatte extrem hoch. Und ich glaube, es lohnt sich darum, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Weil der Petrus fragt da eigentlich, oder bringt das Thema auf den Tisch, wie sieht denn so ein Verhalten aus? Wie ist dein Verhalten als Christ? Und in dem Vers 8 beschreibt das, das richtige Verhalten. Und man lese, ich lese ihn nochmal schnell. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen die Eigenschaften auf sich wirken lässt, man merkt schnell, das ist nicht einfach. Und wir werden miteinander die Eigenschaften kurz ein bisschen anschauen. Ich werde darauf eingehen, um aufzuzeigen, was es heisst. Fangen wir an, gleichgesinnt. Und da stellt sich doch schon mal die Frage, gleichgesinnt, ist das denn überhaupt möglich? Kann man überhaupt gleichgesinnt sein? Alle das Gleiche denken, das Gleiche meinen. Also ich stelle fest, nein. Selbst unter Christen ist das ziemlich schwierig. Wie oft sehe ich in Gemeinden Streit. Unterschied. Und Unterschied, wo man nicht so stehen kann, sondern wo man sich darüber unterhaltet, in die Haare kommt vielleicht sogar und schlussendlich in einem Streit endet, wo sein oder Sander Gemeinde verlässt. Wie oft streitet mehr doch in der Gemeinde über Sachen, die uns wichtig sind, wo wir sagen, das ist so, das ist wichtig, und gleichzeitig wird der Fokus vielleicht ein bisschen verlieren. Und mit dem schlussendlich Menschen verletzt werden, ich vielleicht auch verletzt bin. Und wenn wir genau hinschauen, stellen wir nachher beschämt fest, ja, ist es jetzt wirklich so wichtig gewesen? Ist es da so wichtig gewesen, dass der andere genau gleich denkt wie ich? Oder wäre jetzt da ein bisschen mehr Freiheit gut gewesen? Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht dafür, dass man alles einfach richtig gehen lässt. Es gibt Worte in der Bibel, die nicht nach links und rechts geschoben werden dürfen. Es gibt Werte, die die Bibel vertritt, die klar sind. Und das sind all die Fragen, wo es darum geht, um das, was Jesus für dich und mich gemacht hat. All die Fragen, wo es darum geht, dass Jesus soll verherrlicht werden, weil er die Nummer 1 ist und die einzige Lösung, damit du und ich ein konstruktives, sinnerfülltes Leben dürfen führen. Eine Ewigkeit bei Gott dürfen haben. Da gibt es nicht viel links, rechts. Ich glaube, was der Petrus da will meinen, oder was er will zum Ausdruck bringen, mit dem Gleichgesinnt, heisst nicht, sind alle synchron geschaltet und funktionieren wie Roboter, alle im gleichen Takt. Sondern ich glaube, da ist mehr ein Prinzip dahinter. In den wichtigen Sachen, also die heiß entscheidenden, in den wichtigen Sachen, da müssen wir Einheit haben. Da muss es klar sein. In den zweitrangigen Sachen, und da gibt es halt einfach, zweitrangige Sachen, lehnt Freiheit. Aber in allem soll die Liebe regieren. Weil wo sie nicht regiert, spielt es keine Rolle, ob es eins oder das zwei ist. Die Liebe soll regieren. Sie ist der Maßstab. Gleichgesinnt. Und ich glaube, wir merken, da sind wir gefordert. Der nächste Punkt, mitfühlend. Der ist ein bisschen einfacher. Wenn wir das Wort wörtlich übersetzen wollen, so ein bisschen treu, und der Luther, in der alten Luther-Übersetzung, ihr könnt das nachlesen, dort heisst es auch so, mitleiden würde es eigentlich heissen. Mitfühlen heisst so viel wie mitleiden. Das Wort leiden reinpackt. Und es scheint fast so, als dass der Petrus uns da herausfordern will. Hey, tönt mitleiden mit anderen. Ich weiss nicht, ob der Petrus den Brief von Paulus gelesen hat, wo der Paulus Gemeinde vergleicht mit dem Körper. Und wenn er sagt, hey, los, das ist ein Körper und wenn eins glied, wenn es am Fuß schlecht geht, dann leidet auch die Hand mit und so weiter. Wenn einem schlecht geht, leiden alle drum mitleiden. Und da ist der Punkt, wo der Petrus eigentlich will auf den Tisch bringen will. Er sagt, hey, hört, mitleiden. Wenn es einem nicht gut geht, dann geht es dir eigentlich auch nicht gut. Nicht wegschauen. Vom Hudson Taylor wird folgende Geschichte erzählt. Er war eines Tages einmal unterwegs gewesen auf so einem chinesischen Boot, auf so einer Junke, auf einem grossen Fluss. Und einer von seinen Fahrgästen oder Kollegen, den er dabei hatte, war ein Mann gewesen. Wir nennen ihn jetzt Peter, der Einfachheit halber. Der Peter hat er schon länger kennt und der Peter, mit dem hat er auch schon über das Evangelium geredet, aber der Peter hat seine Vorurteile gehabt, seine festen Überzeugungen. Er hat nicht wollen und hat zum Teil auch tiefst betroffen gemacht. Er hat es nicht verstanden. Und so sind sie unterwegs auf dem Schiff und auf das Mal ist der Peter über Bord gefallen ins Wasser. Und der Peter war kein guter Schwimmer gewesen. Und der Hudson Taylor, gegenwärtig voll bei der Sache, sofort zum Masten gerannt. Die haben ja noch keine Motoren gehabt. Segel abgelassen. Köpfler ins Wasser rein, sofort nach dem Peter gesucht. Aber weil das Wasser dreckig war, hätte er nicht gesehen. Und er hat um Hilfe gerufen. Aber die Leute, die auf dem Boot waren, haben nicht mitgemacht bei der Suche. Die sind einfach dort geblieben und haben mit den Achseln gezuckt. Nicht ihr Problem. Dann hat er ein Fischerboot gesehen in der Nähe und hat denen gerufen, gesagt, helfen wir, der Peter ist da, wir müssen ihn suchen. Und sie haben gesagt, ja, wir helfen da, wie viel zahlst du? Und dann haben sie zuerst über Geld geredet und als sie sich einig geworden sind, haben sie angefangen zu suchen. Und das Resultat war, dass der Peter tot in den Netz gefunden worden ist. Die Hilfe ist zu spät gekommen. Und warum? Weil man weggeschaut hat. Weil man mit seinen Sorgen, mit seinen Nöten, mit seinen Krämpfen beschäftigt war. Vielleicht auch mit seinem Profit, wie bei den Fischern. Und ich glaube, es wäre jetzt einfach von uns, zu einfach, wenn wir mit dem Finger auf die Fischer zeigen und sagen, hey, leck sind da schlechte Typen. Die machen es ja völlig verkehrt. Schauen wir doch unser eigenes Leben. Wie sieht es bei dir und bei mir aus? Wie oft gleichen wir doch denen? Ich kann nicht von dir reden, ich kann nur in mein eigenes Leben hinschauen und ich weiß, wie es bei mir ist. Und ich weiß, wie oft ich diesen Fischer gleiche. Beispiel, wenn ich am Abend nach einem Tag müde nach Hause komme und eigentlich am liebsten um eins will, das ist aufs Gucci-Bein hochlagern und einfach meine Ruhe haben für ein Zeitchen. Und jetzt kommt meine Frau mit ihrem Bedürfnis oder mein Sohn kommt mit der Not, die er hat und ich sehe nur meine eigene Not und hocke aufs Sofa und ignoriere die anderen. Oder, wenn du die Nachbarin siehst, die schwere Tasche, du aber mit dem Gedanken schon am Rausgehen bist, weil du irgendetwas wahnsinnig Wichtiges vorhast, und es würde 2 Minuten kosten, diese Tasche schnell aufzutragen in ihren Stock, und du sagst einfach nicht Grüezi und gehst weiter im innerlichen Gedanken, eigentlich weisst, sollst du helfen, aber die Ausrede, es pressiert doch, ich habe etwas Wichtiges vor. Ist das nicht auch genau gleich wie die Fischer? Die Not von meinem Nächsten nicht gesehen, nicht mitgefühlt, nicht mitgelitten. Oder nochmal etwas anderes. Wenn dir eine Person in den Sinn kommt, wo du weißt, die ist einsam im Altersheim oder zuhause, und irgendwie hast du den Eindruck, ich glaube, die sollte wieder mal besuchen. Aber dann kommt dir das ganze Programm in den Sinn, was du alles noch solltest, und schiebst den Besuch auf die Seite. Mitleiden? Fragezeichen. Würde es denn nicht heissen, meine Sachen ein bisschen hinten stellen und den Besuch machen? Mitleiden? Der nächste Punkt, den Petrus aufgreift, voll brüderlicher Liebe. Egal, wer mein Nächsten ist, er macht ja da nicht eine Einschränkung, nur für Gewissene. Er sagt, hey, so ist es. Voll brüderlicher Liebe soll es sein. Voll, nicht halbherzig. Voll. Voll brüderlicher Liebe. Und er sagt, es kommt nicht darauf an, gegenüber wem? Ob dir der Typ passt, ob der dir sympathisch ist, ob die Nachbarin, die Person in der Gemeinde, das Geschwisterte, ob dir die entgegenkommt, ob sie dich cool findet, ob du sie cool findest. Das ist nicht der springende Punkt. Es geht nämlich nicht um deine Gefühle. Die Liebe, die da geredet wird davon, das ist nicht die Frage vom Gefühl dahinter, ob ich die Person jetzt mag oder nicht, sondern ich soll ihr mit brüderlicher Liebe begegnen. Und ich bin sicher, der Petrus denkt an eine Person, die er vor Augen hat innerlich. Jesus, sein wunderbares Vorbild. Jesus, dies und mein Vorbild. Jesus, der so perfekt war in dem. Er ist ohne Hass, ohne Vorurteil auf die Menschen zugegangen, voll Liebe. Und der Petrus sagt, so sollst du und ich auch unterwegs sein. Den Menschen begegnen mit dieser Liebe. Voll brüderlicher Liebe. Ich merke, wie herausfordernd das für mich ist. Wenn ich auf Menschen zugehe, wo vielleicht Chemie nicht so stimmt, oder wo ich merke, da stimmt irgendetwas nicht, voll Liebe begegnen. Oder Menschen, die dich verletzt haben, voll Liebe begegnen. Das ist der Auftrag. So sagt es der Petrus da. Und schlussendlich rundet das Ganze ab mit barmherzig und gütig. So wie das bis jetzt noch zu wenig gewesen wäre, kommt noch etwas oben drauf, wo nicht weniger herausfordernd ist. Barmherzig, gütig. Ich weiss nicht, an was das der Petrus denkt hat beim Wort barmherzig. Über genau den gleichen Gedanken gehabt hat, wie ich auch sofort gehabt habe. Nämlich an die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Der barmherzige Samariter. Der Mann, der alles liegen lassen hat und nur den Verwundeten gesehen hat. Wo sein Geld, seine Zeit, seine Sicherheit geopfert hat für die Person. Und das Wort braucht der Petrus da und sagt, sind so miteinander. Barmherzig und gütig. Zeig deinem Bruder, deiner Schwester, deinem Nachbar, deinem Nächsten nicht einfach die kalte Schulter. Sei barmherzig und gütig. Wenn ich den Vers 8 so auf mich wirken lasse, dann merke ich, boah, da habe ich zu tun. Und ich merke aber auch, da geht es um etwas, um ein Verhalten. Der Petrus redet von einer Einstellung, von einer Haltung, von einer Lebenshaltung in der Nachfolge zu Jesus. Wie soll ich als Nachfolger von Jesus mein Leben gestalten? Ich denke, man könnte das vielleicht auch umschreiben mit anderen Worten, wenn wir das drin nehmen, Demut. Demütig, freundlich, gütig. Das könnte man auch so umschreiben. Da heisst es Verhalten, wo mein Nächsten bevorzugt. Nicht mich im Zentrum haben, sondern mein Nächsten sehen. Ihn im Vordergrund haben. Ein Verhalten, wo freundlich und gütig ist. Ein Verhalten, wo mein Nächsten zu gut kommt. Ihn ehrt. Ein Verhalten, das sich orientiert am Vorbild von Jesus Christus. Und wie das aussehen soll, das Verhalten, das richtige Verhalten, wie die Liebe, die dahinter ist, soll aussehen, kannst Kannst du nachlesen im 1. Korinther 13. Das ist die Liebe, die Jesus an den Tag gelegt hat, wo er gegenüber gestanden ist, all denen, die es so böse gemeint haben mit ihm. Das ist die Liebe, die wir sollen haben im Miteinander. Kannst du nachlesen. Aber jetzt geht der Petrus noch ein bisschen weiter. Und wir werden ein paar Vers überspringen. Wir lesen Vers 15 und 17. Und da kommt er zu einem wichtigen Punkt noch, der dazugehört. Sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem Mann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Der Vers 15 gehört wohl zu den Vers, wo man fast am besten kennt aus dem Petrusbrief. Und da geht es darum, hey, gib Auskunft über deine Hoffnung. Verteidigung von deiner Hoffnung. Petrus redet von Verteidigen. Also bist parat, über deine Hoffnung können zu reden. Und wir müssen uns vielleicht noch mal kurz in die Situation hineinschreiben, versuchen zu bringen. Der Petrus schreibt an eine Gemeinde, die verfolgt ist. Der Petrus schreibt an eine Gemeinde, die unter Druck steht. Denen geht es nicht gut. Wer sich als Christ outet, hat eine grosse Not. Wer sich als Nachfolger von Jesus bekennt, kommt unter Druck, und zwar gewaltig. Zahlt vielleicht mit dem Leben. Und der Petrus sagt, egal, bist ein gutes Vorbild und gib Auskunft, wenn die Leute schlussendlich nach einer fragen, warum das denn so bist. Bist ein gutes Vorbild, damit die Leute neugierig werden, und gib nach einer Auskunft. Und ich glaube, der Vers gilt auch dir und mir heute noch. Vielleicht stehen wir nicht so unter Druck wie Kirche dazumal, also ganz bestimmt sogar. Aber ich glaube, der Vers gilt auch dir und mir. Überleg dir mal kurz, wo hast du in den letzten Wochen Zeit gehabt, Gelegenheit gehabt, von Gott zu reden? Zeugnis zu geben, zu bekennen von dieser Hoffnung, die dir innen lebt. Habe ich sie genutzt? Hast du sie genutzt? Es geht nicht darum, um uns jetzt gegenseitig schlechte Gewissen zu machen über all die verpassten Momente. Aber es geht uns darum, dass der Petrus eigentlich uns auffordert, bist parat, wenn die Fragen kommen, dass du kannst erzählen darüber. Er sagt aber auch deutlich, dein Reden soll prägt sein von zwei Sachen. Wenn du Auskunft gibst, soll dein Reden prägt sein von Sanftmut und Furcht. Furcht Gottes und Sanftmut im Miteinander mit anderen Menschen. Wer die zwei Sachen missachtet, Sanftmut und Furcht, muss nicht erstaunt sein, dass seinem Reden kein Gehör geschenkt wird. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Es geht nämlich am Apostel Petrus nicht so darum, dass wir jetzt Redekünstler werden. Dass wir die grossen Poleen, die grossen Diskussionskünstler sind und wahnsinnige Sachen können erzählen. Das ist ihm nicht so wichtig. Er sagt mir, lebe zuerst, dann erzähl. Und erzähl nicht in grossen Diskussionen, Streitgesprächen, sondern erzähl, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Erzähl, warum dass du glaubst, dass es eine Ewigkeit bei Gott gibt. Erzähl, was du mit Jesus in deinem Alltag erleben darfst. Und wie oft sind doch genau diese Zeugnisse so motivierend? Darum ermutigen wir ja auch immer wieder in der Gemeinde oder in unseren Kommunikationen, einander zu erzählen, was wir mit Jesus erleben. Erstens tut es mir selber gut, wenn ich das erzählen darf. Und zweitens tut es uns allen gegenseitig gut. Wir dürfen mit Jesus Sachen erleben und Anteil gegenseitig von dem. Und dann schreibt der Petrus aber da nochmal etwas. Er sagt, er redet vom Gewissen. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, was hat das Gewissen mit dem Verteidigen von der Hoffnung zu tun? Was hat das Gewissen mit dem richtigen Verhalten zu tun? Der Punkt ist der, wenn wir das Neue Testament ein bisschen lesen, spielt das Gewissen eine extrem wichtige Rolle. Und an gewissen Stellen wird das Gewissen übersetzt mit Mitwissen. Also du hast da etwas in dir drin, wo Mitwissen tut. Das ist sozusagen eine Stimme in dir drin, etwas, wo weiss, was gut und schlecht ist. Etwas, wo weiss, wo Böses und Gutes ist. Und etwas, wo dich darauf auflupft und sagt, da ist gut, da ist schlecht. Und das Gewissen, das du hast, nennen wir es mal Gewissen, da kannst du eher töten, als dass du das Gewissen kannst davon überzeugen kannst, dass Böses Gutes ist. Das Gewissen ist grad. Und da kannst du nicht Böses für Gutes und umgekehrt verkaufen. Und das Gewissen ist in dir innen angelegt. Und das Gewissen darfst du aber nachher entdecken, auch wenn du mit Jesus unterwegs bist. Sicher, wir können, und das machen wir ja manchmal auch, anderen Menschen etwas vorgaukeln. Ihnen sagen, schau mal, wie gut, ich mache gute Taten, ich bin lieb, ich tue so, äußerlich, wunderbar. Aber innerlich ein Misthaufen. Innerlich stimmt es nicht. Das Gewissen versuchen wir zu belügen. Aber wir können die Menschen zwar belügen, Gott nicht. Wir lesen im Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Darf Gott dein Herz prüfen? Lass du dein Herz von Gott prüfen? Dass du darfst erkennen, was richtig und falsch ist. Dass Gott dir darf aufzeigen, wo es durchgeht. Hast du die Erfahrung überhaupt schon mal gemacht? Dass du von Jesus gekommen bist und gesagt hast, prüf mich. Prüf mein Herz. Wenn nicht, dann will ich dich ermutigen. Mach's. Geh zu Jesus. Lass dein Herz von ihm prüfen. Und bring dein Gewissen in Ordnung. Bring dein Leben in Ordnung. Das Spurgeon fasst das Ganze mit dem Verhalten, dem Reden, dem richtigen Tun in einer wunderbaren Art und Weise zusammen. Er sagt, die guten Werke sind die Predigt eines Christen, die er hält. Nicht immer mit dem Mund, sondern durch sein Leben. Dein Tun ist Predigen. Die Predigt, welche mit gesprochenen Worten gehalten wird, ist bald vergessen. Aber was wir durch unser Leben predigen, bleibt unvergesslich. Das Leben soll predigen. Ich möchte abschliessend versuchen, zu erklären, jetzt, wieso heute da vorne ein Spiegel steht und warum ich unserer heutigen Predigt den Titel gegeben habe, ein tapferer Pilger. Der Petrus beschreibt in diesen Vers wunderbar, was es heisst, mit Jesus unterwegs zu sein. Wie das Verhalten aussieht, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und eigentlich kann man die Lektion abbrechen auf zwei ganz einfache Punkte. Der erste Punkt ist, tu gut, üb dich in Demut. Wir sollen uns in dieser Demut üben, den anderen, unseren Nächsten, höher achten als mich selber. Meinem Nächsten mit Barmherzigkeit, Güte, voller Liebe begegnen. Lernen, was es heisst, gleichgesinnt miteinander unterwegs zu sein. Das heisst, in wichtigem Einheit, in zweitrangigem Freiheit, in allem aber die Liebe. Manchmal bedeutet Gutes tun und Demut üben, aber auch, dass ich mitleiden tue. Dass ich mitfühlen tue. Es kann aber auch bedeuten, dass ich ertragen tue. Dass ich nicht nur jemanden mitträge, ihn durchträge, sondern auch ertragen. Wenn der eine so ziemlich unbequem ist, dann soll ich ihn ertragen. Nach einem guten Vorbild von Jesus Christus. Und der zweite Punkt hat mit der Verteidigung der Hoffnung zu tun. Und es ist doch spannend, wie der Petrus die Sache in der Reihenfolge bringt. Er sagt zuerst, dein Verhalten, tu es so, Das soll die Neugierigen wecken, über das zu reden und dann gibt Auskunft. Und ich merke gerade in meinem eigenen Leben, wie schnell ich andersrum funktioniere. Wie schnell ich reden möchte, manchmal. Und vielleicht wäre im Moment eher das Vorleben dran. Vielleicht wäre im Moment eher dran, ein Zeugnis zu sein in meinem Alltag. Vielleicht wäre im Moment eher dran, schauen, dass mein Leben, mein Verhalten von Jesus Christus zeugt. Ich will aber die Gelegenheit nicht vorbeigehen lassen und ermutigen, zu sagen, aber nutzt die Gelegenheiten, wenn sie kommen, um Zeugnis zu geben von dieser Hoffnung, um von Jesus zu erzählen. Sei dir bewusst, Jesus Christus ist das Beste, was der Menschheit passieren kann. Jesus Christus ist das Beste, was deiner Familie begegnen kann. Jesus Christus ist das Beste, was deinem Chef, deinem Arbeitskollegen, deinen Freunden, Kollegen begegnen kann. Behalt die Hoffnung nicht einfach für dich, gib sie weiter. Auch wenn du Angst hast vor den Konsequenzen. Dein Umfeld braucht Jesus Christus. Geh ihnen erzählen. Und da kommt der Titel «Tapfere Pilger ins Spiel». Für mich bedeutet das, tapfer zu sein. Das ist nämlich nicht immer einfach. Den Fokus zu behalten auf die Hoffnung, das Ziel, wo es hingeht, aber tapfer im Heute und Jetzt von dieser Hoffnung zu leben und zu erzählen. Und das ist die ganze Botschaft vom Petrusbrief. Schau, du darfst so eine geniale Zukunft haben. Aber lebe die Zukunft im Heute und Jetzt und erzähl von dieser Zukunft im Heute und Jetzt schon. Und jetzt komme ich zum Spiegel. Ich glaube nämlich, dass der Spiegel unsere ganze Predigt zusammenfasst. Dass der Spiegel gebraucht werden als Bild, das das Ganze auf eine wunderbare Art verdeutlicht. Ich möchte dazu gern 2. Korinther 3, 18 lesen, wo es auf den Punkt bringt. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Jesus wird verglichen mit dem Spiegel. Wenn wir auf Jesus schauen, schauen wir in den Spiegel hinein. Also auf Jesus schauen und sehen die Herrlichkeit von Gott. Jesus selber sagt ja, wer mich sieht, sieht meinen Vater. Also wenn ich Jesus sehe, in den Spiegel hineinschaue, tut Jesus die Herrlichkeit von Gott reflektieren. Die wunderbare Herrlichkeit Gottes, wo du darfst hingehen, wenn du die Hoffnung hast. Wo du darfst hingehen und wissen, dort bin ich eines Tages. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du, so sagt der Vers, immer mehr in das Bild von Gott verwandelt. Dann wirst du selber immer mehr zu so einem Spiegel. Und zwar zu einem Spiegel, der nicht dich widerspiegelt, sondern die Herrlichkeit Gottes. Dann wirst du zu so einem Spiegel, wo die Menschen, wenn sie dich anschauen, die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das sollte immer perfekter werden, so dass am Schluss du genau gleich sollst sein wie die Herrlichkeit Gottes. Wir werden in das hinein verwandelt. Ich weiss, das ist Zukunftsmusik, die Perfektion. Aber ich weiss auch, dass in dem Vers steht, dass die heute anfängt. Dass das nachgeht. Das ist ein Prozess, dass man immer mehr in unserem Spiegel die Herrlichkeit Gottes sieht. Und ich will dir darum ganz bewusst heute ein paar Fragen oder ein Thema mit auf den Weg geht zum Schluss, wo die sollen bewegen. Bewegt die in der nächsten Zeit. Was sieht dein Umfeld, was sieht mein Umfeld, wenn es in meinen Spiegel schaut? Und ich mache es jetzt ganz bewusst provokativ. Wenn mein Umfeld in meinen Spiegel schaut, sieht sie mich, will ich den Blick auf den Spiegel versperren? Oder sieht sie Jesus, die Herrlichkeit Gottes? Wir können nämlich wunderbar durch unser Verhalten den Blick verstellen. Was sieht mein Umfeld, wenn sie auf meinen Spiegel schauen? Stand ich davor? Ist er dreckig? Hat er Riss? müsste poliert werden. Ich will dir die Frage mit auf den Weg geben. Was sieht dies, mein Umfeld in unserem Spiegel? Ist mein Spiegel ein Spiegelbild von der Herrlichkeit Gottes oder nicht? Ist mein Lebensbuch ein Buch, wo die Menschen drinnen von Jesus lesen können? Ich würde dich gerne beten. Danke, Herr Jesus, dass du ein wunderbarer Gott bist. Und dass du in deinem Wort uns so wunderbare, geniale Vergleiche, Vorbilder, Beispiele hinterlassen hast, wo wir uns daran richten dürfen. Daran orientieren, wo uns Hilfe sein sollen. Danke auch gerade für den Text von Petrus heute Morgen, wo uns helfen soll, uns soll hinterfragen, in unserem Verhalten, in unserem Alltag. Danke, Herr Jesus, dass du uns einfach da drin helfen kannst. Ich merke, wie schwierig es ist, wie viel ich versäge in dem Innen. Wie oft ich selber vor meinem Spiegel stand oder eben vor deinem Spiegel stand. Wie oft ich im Zentrum stand. Wie oft ich mit meinem schlechten Verhalten den Blick auf deine Herrlichkeit versperre. Ich will dich darum bitten, Herr Jesus, dass du mir da hilfst. Dass du uns da drin hilfst, dass wir in dem Spiegel dürfen wachsen, in dem Spiegelbild in deine Herrlichkeit. Dass du uns hilfst in diesen Punkten, wo es dran ist. Sei es in der Einigkeit, sei es in der Bruderliebe, in der Barmherzigkeit. Dass wir da drinnen dürfen Schritt machen. Dass wir aber auch dürfen Schritt machen im Erzählen von dir, Herr Jesus. Lern uns mutig anzustehen, tapfere Pilger zu sein. Danke, dass wir dich dürfen, da, Herr Jesus Christus. Hilf uns in der kommenden Zeit, hilf mir jeden dort, wo es dran ist. Du bist ein wunderbarer Gott, Herr Jesus. Und du bist eine wunderbare Hilfe in unserem Alltag, eine Herrlichkeit, eine Hoffnung, die sich lohnt, darauf hinzuleben. Dir sei Lob und Preis, Herr Jesus Christus. Amen. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit. Und dass du darfst entdecken im Leben von anderen Menschen, aber auch in deinem Leben, was es heisst, ein Spiegel dürfen sein für Jesus. Gottes Segen mit dir.